Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Eine Wohnung ist halt mein Dach über dem Kopf. Da ist es warm und trocken. Im Idealfall fühle ich mich da sicher und geborgen. Und dementsprechend ist eine Wohnung halt super, super wichtig.
Wir haben zu viele Menschen, deren individuelle Realität bei 14, 15 Euro liegt. Und das sind zu viele. Das ist das, was den sozialen Frieden schlussendlich gefährdet.
Die Lage ist katastrophal. Da kumulieren mehrere Dinge miteinander. Die extrem steigenden Baukosten, der Fachkräftemangel auf dem Bau, die Lieferkettenprobleme. Ja, und das Gravierendste ist wohl die Zinsentwicklung.
Dadurch, dass mein Mann aber mehr verdient als Arzt, können wir uns das wahrscheinlich finanziell nicht leisten, wenn wir eine größere Wohnung ziehen müssen, sodass ich jetzt wahrscheinlich wieder ein Jahr machen werde und er nimmt dann 2-3 Monate. Also es bestimmt eigentlich ja, fast schon das ganze Leben der Wohnungsmangel.
Wer eine neue Bleibe sucht, macht mittlerweile in vielen deutschen Städten oft ziemlich frustrierende Erfahrungen. Zu teuer, zu klein und nicht selten reichlich heruntergekommen. Dringend notwendig also mehr bezahlbarer Wohnraum. Doch gerade jetzt legen Wohnungsunternehmen ihre Neubauprojekte vermehrt auf Eis. Die Baubranche kämpft mit hohen rechtlichen Auflagen, mit zu wenigen Fach- und Arbeitskräften und mit höheren Zinsen. Und die Politik? Die scheint die Probleme erkannt zu haben. Wohnen sei die entscheidende Frage für unser soziales Miteinander, meint zum Beispiel der Bundeskanzler. Doch von den versprochenen 400.000 Wohnungen, die deutschlandweit eigentlich jährlich gebaut werden sollten, werden in diesem Jahr nur etwas mehr als die Hälfte fertiggestellt. Entspannung ist auf den Wohnungsmärkten also nicht in Sicht. Mein Name ist Magdalena Neubig. Ich bin die Hamburg-Korrespondentin des Deutschlandfunks. In den vergangenen Wochen habe ich mit Wohnungssuchenden, mit Vermietern und mit einer Vertreterin der Stadt gesprochen. Ich war auf Baustellen und auf virtuellen Wohnraumbörsen unterwegs. Und ich habe mit Menschen gesprochen, die nach kreativen Lösungen aus der Misere suchen. Zu knapp, zu teuer, zu schlecht. Wohnungsfrust in Hamburg. Das ist unser Thema im Wochenendjournal. Schön, dass Sie dabei sind. Vor ein paar Wochen bin ich abends durch Hamburg spaziert und habe an einem Laternenmast einen Aushang entdeckt. Anni und Clemens bekommen bald ihr zweites Kind und möchten deshalb gerne in eine größere Wohnung umziehen. Zum Tausch könnten sie ihre jetzige Wohnung im Stadtteil Amsbüttel anbieten. Anni und Clemens haben mich zu sich nach Hause eingeladen. Clemens bespaßt im Nebenzimmer die kleine Tochter und Anni erzählt mir im Wohnzimmer von ihrer frustrierenden Wohnungssuche.
Ich bin Anni, 31 Jahre alt, Online-Marketing-Managerin und wohne jetzt mittlerweile seit 10 Jahren in Amsbüttel. Wir haben eine 2-jährige Tochter und die 2. Tochter ist tatsächlich unterwegs schon. Ja, dadurch, dass wir aktuell auf 66 Quadratmeter wohnen, 2,5 Zimmer, wird der Platz langsam etwas eng. Und wir sind so stark in Amsbüttel verwurzelt, dass wir eigentlich gerne in Amsbüttel bleiben wollen, was sich aber als sehr schwierig herausstellt. Also wir sind jetzt seit Januar auf der Suche, so mittlerweile 10 Monate und sind quasi noch bei null. Also.
Was für eine Wohnung sucht ihr? Also du hast gesagt, ne, ihr kriegt bald ein zweites Kind und wollt euch quasi vergrößern. Was schwebt euch da vor?
Unser ursprünglicher Plan war um die 100 Quadratmeter, 4 Zimmer. Optimalerweise wollten wir eigentlich 2 Kinderschlafzimmer haben. Mittlerweile denken wir uns, ein großes Kinderschlafzimmer reicht erstmal. Ja, in das Kinderzimmer, was wir aktuell haben, passt einfach kein zweites Kinderbett. Das heißt, wir müssen einfach demnächst umziehen. Und ja, jetzt ist unser Plan 90 Quadratmeter, mindestens 2 Schlafzimmer, also ein Elternschlafzimmer, ein größeres Kinderschlafzimmer, wo 2 Betten reinpassen. Und alles bis 3. Stock, weil ohne Aufzug mit Kind und Kegel ist ein bisschen anstrengend.
Und du hast gesagt, also ihr habt im Januar angefangen zu suchen. Wie seid ihr da vorgegangen?
Ich habe mir tatsächlich eine Liste gemacht mit verschiedenen Portalen und Sachen, die man machen kann. Wir haben tatsächlich eigentlich alles gemacht, was man machen kann, meiner Meinung nach. Wir sind bei den größten Portalen, haben da Suchagenten eingestellt. Also wir kriegen sofort eine Benachrichtigung, wenn eine passende Wohnung online gestellt wird. Wir haben eine Anzeige bei eBay Kleinanzeigen, die wir zweimal im Monat hochschieben. Also ist dann so ein Kostenpunkt von 50 Euro im Monat ungefähr. Wir haben zweimal Flyer in ganz Eimsbüttel verteilt, die zum Teil sogar abgerissen worden sind. Einfach nur, weil, ja, weiß nicht, Ellbogenmentalität, die Leute wollen selber eine Wohnung finden. Wir haben Flyer bei Gruner und Jahr aufgehängt, weil meine Mutter da arbeitet, haben eine private Wohnungsvermittlerin engagiert, haben sämtliche Hausverwaltungen in Hamburg kontaktiert und Wohngenossenschaften, die natürlich alle komplett voll sind und ja gar keine Anfragen mehr bearbeiten eigentlich. Und sämtliche Freunde, Familienmitglieder, Nachbarn und Arbeitskollegen wissen Bescheid. Und ein Großteil davon wohnt selber in einem Spital. Also ich glaube, mehr kann man nicht machen.
Hattet ihr denn zumindest schon irgendwie vielversprechende Besichtigungen oder ist es allein da schon schwierig, quasi allein schon solche Termine zu organisieren?
Es ist tatsächlich auch da schon schwierig. Also wir hatten ungefähr 40 Anfragen verschickt. Also ja, einfach eine Wohnung ist auf dem Portal online geschaltet worden und man verschickt die Kontaktanfrage. Die meisten antworten gar nicht drauf. Also die haben einfach so eine krasse Flut an Bewerbern. Viele sagen, dass es ja um die 500 sind. Einmal hatten wir einen Makler, der gesagt hat, dass er um die 1000 Anfragen bekommen hat. Da kann man eben nicht jedem antworten. Genau, Besichtigungen hatten wir 14 Stück, was ja okay ist. Also hätte schlimmer wahrscheinlich sein können. Wir haben uns auf 7 Wohnungen von diesen 14 beworben. Also ja, wir waren jetzt nicht nach unserer Traumwohnung aus, sondern wir haben wirklich eigentlich die Hälfte der Wohnung, die wir besichtigt haben, ja, haben wir unser Interesse bekundet. Und davon haben wir keine einzige Zusage bekommen. Und ja, das über einen Zeitraum von 10 Monaten. Also langsam wird es frustrierend.
Trotz all dieser Versuche hatten Anni und Clemens bislang nur 14 Besichtigungen. In 7 der besichtigten Wohnungen wären sie gerne eingezogen, haben aber nur Absagen kassiert. Weil sie nichts unversucht lassen wollen, bieten sie ihre Wohnung jetzt auch zum Tausch an.
Ich habe auch meinen Vermieter angebettelt, dass wir unsere Wohnung als Tauschwohnung einstellen können. Und wir sind auch bei den 2 großen Tauschbörsen aktiv.
Und habt ihr da irgendwas Interessantes schon an Angeboten bekommen?
Wir haben zweimal versucht, ja zumindest eine Besichtigung zustande kommen zu lassen. Aber unsere Wohnung war dann nicht so passend für die, die ihre Wohnung angeboten haben.
Dabei könnte ein Wohnungstausch grundsätzlich eine Option auf dem Mietwohnungsmarkt sein. Nach Angaben von Eurostat wohnen beispielsweise knapp 45% der Menschen, die älter als 65 Jahre alt sind, in sehr großen Wohnungen. Auf der anderen Seite leben laut Statistischem Bundesamt etwa 10% der deutschen Bevölkerung in überbelegten Wohnungen. John Weinert ist Geschäftsführer der 2010 gegründeten Tauschbörse Tauschwohnung.com. Von Bonn aus betreiben er und sein Geschäftspartner die Online-Plattform. Seit knapp 2 Jahren nimmt das Geschäft dort stark an Fahrt auf, erzählt er mir in einem Videoanruf.
In den letzten 2 Jahren haben wir so um die 5000 Haushalte über Wohnungstausch vermittelt. Im Schnitt sind das so 3 Tauschpaare pro Tag, also 6 Haushalte im Minimum. Und das ist in Deutschland hauptsächlich in Berlin, München, Hamburg, Köln der Fall.
Der Wohnungstausch sei kein Allheilmittel, sondern nur eine Ergänzung auf dem Wohnungsmarkt, sagt John Weinert. Das liege auch daran, dass momentan Angebote und Suchwünsche auf der Plattform nicht ganz zusammenpassen.
60% bis 70, je nach Stadt, auch unterschiedlich, wollen sich vergrößern. 30% wollen sich dann verkleinern. 10% wollen ungefähr gleich bleiben. Also es gibt ein Überangebot an Leuten, die sich vergrößern wollen. Natürlich, weil wir auch in der Mehrheit, muss man schon sagen, mehr jüngere Leute auf der Plattform haben.
Auffällig sei, dass sich die meisten Nutzer auf tauschwohnung.com Zeit bei der Wohnungssuche lassen, weil sie meist nicht sofort aus ihren aktuellen Wohnungen raus müssten.
Wir haben Leute, die finden in 4 Wochen ihre perfekte Tauschwohnung. Wir haben Leute, die sind 3 Jahre schon auf der Plattform und haben noch nicht die perfekte Wohnung gefunden. Und dementsprechend sind natürlich auch auf ImmoScout und Co. die Anzeigen dann länger aktiv.
Die Plattformbetreiber haben die Erfahrung gemacht, dass Vermieter im Falle eines Wohnungstausches oft sehr sozial eingestellt sind. Trotzdem befürwortet John Weinert ein gesetzliches Recht auf Wohnungstausch bei garantiert gleichbleibenden Mieten, wie es die Linke vor einigen Wochen im Bundestag gefordert hat und wie es das in anderen europäischen Ländern bereits gibt.
Wenn es da eine Regelung geben würde, was nicht verfassungsrechtlich dann auch ein Problem ist mit dem Recht auf Eigentum, das steht dem ja so ein bisschen entgegen, das wäre schon gut. Weil man kann natürlich auch mal dagegen argumentieren, wenn Vermieter XY die ältere Dame schon seit x Jahren in der Wohnung drin hat und mit einem niedrigen Mietpreis zufrieden ist, warum sollte es ihn dann vielleicht auch stören, dass dann halt stattdessen eine junge Familie drin wohnt? Also das finden wir schon sinnvoll und gut. Und auf der anderen Seite sind wir auch noch für Förderung, dass, sag ich mal, auch Motivation da ist, wenn zum Beispiel eine ältere Dame, in meinem Fall jetzt zum Beispiel meine Großmutter, aus ihrer großen Wohnung in eine kleine Wohnung gehen würde, dann sollte die schon barrierefrei sein. Und dann sollten vielleicht auch Sanierungsmaßnahmen diesbezüglich ein Anreiz sein, die dann vielleicht vom Staat übernommen werden. Und kommunale Tauschbörsen finden wir auch gut. Also die Zusammenarbeit mit den Städten zeigt bisher, dass das, wenn das eine Stadt macht, nochmal einfach vertrauenswürdiger auch ist. Und wir arbeiten mit den Städten jetzt schon daran, dass wir vielleicht dann auch über die Städte an die Caritas, an die Diakonie, an andere Servicezentren für ältere Menschen gehen und da die sich die älteren Menschen hinwenden können und dann ihr Netzprofil, sag ich mal, einstellen lassen können. Und ja, das sind so die drei Dinge, die wir gut fänden, die das Thema noch ein bisschen weiter voranbringen können.
Für Anni und ihre bald vierköpfige Familie war noch kein passendes Angebot dabei. Auch sonst ist für sie noch nichts in Sicht. Und das, obwohl sie ihre Anforderungen an die neue Wohnung immer weiter gesenkt und ihr Mietbudget immer weiter nach oben gesetzt haben. Sie haben nicht erwartet, dass sie mit einem Budget von 2.500 Euro warm Probleme haben könnten, etwas Passendes zu finden.
Eimsbüttel ist sehr teuer, aber tatsächlich kosten mittlerweile auch in anderen Stadtteilen die Wohnungen so viel. Also seitdem wir auch angefangen haben zu suchen, sind die Mieten ungefähr um 200, 300 Euro teurer geworden in der Größe, die wir suchen. Also ja, der Druck steigt einfach auf so vielen verschiedenen Ebenen. Das ist sehr anstrengend.
Bereits im Februar kommt ihr zweites Kind auf die Welt. Ursprünglich wollten sie sich die Elternzeit gerecht 50-50 aufteilen.
Dadurch, dass mein Mann aber mehr verdient als Arzt, können wir uns das wahrscheinlich finanziell nicht leisten, wenn wir eine größere Wohnung ziehen müssen, sodass ich jetzt wahrscheinlich wieder ein Jahr machen werde und er nimmt dann 2-3 Monate. Also es ja, hat tatsächlich einfach auf so viele andere Aspekte auch Konsequenzen, die man im ersten Moment vielleicht nicht erwarten würde. Aber es bestimmt eigentlich ja, fast schon das ganze Leben, der Wohnungsmangel.
Mit durchschnittlichen Mietpreisen von 8,71 Euro pro Quadratmeter sieht es auf den ersten Blick gar nicht mal so schlecht aus auf dem Hamburger Wohnungsmarkt. Zudem baut die Stadt mehr Sozialwohnungen als alle anderen Bundesländer. Und trotzdem gibt es viele verzweifelte Menschen, die einfach keinen bezahlbaren Wohnraum in Hamburg finden. Wie passt das zusammen? Es gibt also Klärungsbedarf und deshalb habe ich mich mit Karin Siebeck von der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen verabredet. Die Amtsleiterin treffe ich im 5. Stock eines modernen Behördenneubaus, direkt neben der S-Bahn-Haltestelle Wilhelmsburg. Sie empfängt mich in ihrem Büro und erklärt bei einer Kanne Tee, warum der Wohnungsmarkt in Hamburg so angespannt ist.
Also erstmal haben wir eine unglaublich niedrige Fluktuation und ganz, ganz niedrige Leerstände. Also unsere Leerstände sind jetzt irgendwie stadtweit im Durchschnitt bei 0,4%. Von einem ausgeglichenen Markt spricht man, wenn es 2-3% sind. Wir haben eine super niedrige Fluktuationsrate, also zwischen 5-7% maximal. Auch das ist extrem niedrig. Also insofern ist es für Leute, die eine neue Wohnung suchen, einen Wohnungswechsel haben, extrem schwer bezahlbaren Wohnraum zu finden. Vor allem dann, wenn sie standortgebunden sind.
Wenn man also nicht raus will oder kann aus dem Kiez. So wie Jessica. Auf der Plattform Kleinanzeigen habe ich ein Gesuch von ihr entdeckt, in dem sie für sich und ihren kleinen Sohn dringend eine Wohnung sucht. Weil Jessica als Alleinerziehende und Wohnungssuchende gerade so viel um die Ohren hat, können wir uns leider nicht persönlich treffen. Aber sie hat mir per Sprachnachricht von ihrer Suche erzählt.
Ich habe mich im Sommer diesen Jahres vom Vater meines Sohnes getrennt. Und da mein Ex-Partner nicht ausziehen wollte, musste ich mich leider auf die Wohnungssuche begeben.
Jessica hat also eine 2-3-Zimmer-Wohnung gesucht, für maximal 900 Euro warm. Und das im allseits beliebten Stadtteil Altona.
Wirklich flexibel sein konnte ich tatsächlich nicht. Mein Sohn geht halt hier in Altona zur Kita mit dem ganzen Wechsel, der jetzt so vonstatten geht, Trennung vom Vater und dann jetzt der baldige Umzug, möchte man ihm natürlich nicht auch noch den Kita-Wechsel unbedingt zumuten.
Jessica sagt, dass sie gefühlt alles ausprobiert hat, um fündig zu werden. Gesuche und Suchaufträge auf allen gängigen Portalen, Anfragen bei Hausverwaltungen, Immobilienmaklern, Genossenschaften.
Was mir noch ein bisschen Flexibilität reingebracht hat nachher, ist, dass ich tatsächlich einen Wohnberechtigungsschein irgendwann bekommen habe. Dadurch hatte ich halt ein paar mehr Wohnungen, auf die ich mich bewerben konnte. War für mich am Anfang eine große Hoffnung, dass es damit total schnell geht und ich ganz easy eine Wohnung finde, was relativ schnell getrübt worden ist, weil gefühlt hat irgendwie fast jeder inzwischen einen Wohnberechtigungsschein.
Wer einen Wohnberechtigungsschein hat, kann sich auch auf geförderten Wohnraum bewerben. Besser bekannt als Sozialwohnung. Tatsächlich haben aber über die Hälfte alle Hamburger Miethaushalte inzwischen Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein. Es gibt also mehr Berechtigte als Sozialwohnungen, wie auch Jessica gemerkt hat.
Ich finde, als Alleinerziehende hat man es tatsächlich schon echt nicht wirklich einfach auf dem Markt. Ich habe mich, glaube ich, auf 60-80 Wohnungen in den paar Monaten, die ich dann nur gesucht habe, beworben und angeschaut, habe ich mir 5 Wohnungen insgesamt. Ich finde das ziemlich mau als Ausbeute und habe auch auf die meisten Sachen gar keine Reaktion bekommen. Also es war schon ein Wunder, wenn sich da überhaupt mal, also wenn man überhaupt mal eine Absage bekommen hat. Und also ich glaube tatsächlich, dass die Vermieter tendenziell schon jemanden vorziehen, der halt Vollzeit arbeitet und ein volles Gehalt hat und keine, ja, wie es so klischeehaft vielleicht ist, gestresste Mutti, die am Ende des Monats guckt, wie sie den letzten Pfennig noch umdreht.
Jessica ist da kein Einzelfall, sagt der Hamburger Mieterverein. Ich habe per Videoanruf mit dessen Geschäftsführer Rolf Bosse gesprochen. Laut Einschätzung des Mietervereins leben 100.000 Haushalte in der Stadt in prekären Mietverhältnissen. Etwa weil ihre Wohnungen viel zu klein sind oder aber ein zu großer Teil des Einkommens für die Miete draufgeht. Rolf Bosse hält es übrigens nicht für sinnvoll, sich nur die Durchschnittsmieten inklusive der Bestandsmieten von aktuell 8,71 Euro anzuschauen. Denn auf dem freien Markt liegen die Mietpreise zum Teil deutlich darüber. Die Plattform ImmoWelt gibt die Durchschnittskaltmiete in Hamburg beispielsweise schon mit 11 Euro pro Quadratmeter an.
Ich denke aber, die Realität im Wohnungsmarkt ist tatsächlich auch eine individuelle, die ist keine durchschnittliche. Und wir haben zu viele Menschen, deren individuelle Realität bei 14, 15 und darüber hinaus Euro liegt. Und das sind zu viele. Das ist das, was den sozialen Frieden schlussendlich gefährdet.
Gleichzeitig erkennt Rolf Bosse vom Hamburger Mieterverein an, dass die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen sehr viel unternimmt, um die Situation zu verbessern.
Hamburg steht gut da. Im Vergleich mit anderen deutschen Metropolen hat Hamburg am meisten gebaut die letzten 10 Jahre. Trotzdem zu wenig. Selbst der Klassenbeste hat eben das Ziel nicht erreicht. Also das muss man einfach konstatieren.
Rolf Bosse fordert deshalb, dass Hamburg das städtische Wohnungsunternehmen, die SAGA, größer macht. Die SAGA ist mit knapp 140.000 Wohnungen schon jetzt der größte Vermieter Hamburgs. Zurück beim Teetrinken mit Karin Siebeck von der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen. Sie sagt zum Thema mehr städtische Wohnungen.
Die Saga hat ein sehr hohes Neubauvolumen. Die Saga übernimmt auch Projekte, die am Markt zu scheitern drohen und weitet dadurch insbesondere nicht nur den eigenen Bestand, sondern auch den Bestand an geförderten Wohnungen aus. Also insofern funktioniert das. Auf der anderen Seite halte ich es für kompletten Unsinn, ehrlich gesagt, die Forderung zu sagen, der Staat springt jetzt in die Bresche und macht genau das, was Private jetzt nicht mehr schaffen. Der Staat selber hat keine Kompetenz, Wohnungen zu bauen. Das kann er nur über seine Unternehmen. Die Unternehmen wiederum müssen in irgendeiner Form wirtschaftlich agieren. Sonst sind sie relativ schnell an einem Punkt, wo sie sich überlegen müssen, ob sie ihre Bestände noch in der Qualität aufrechterhalten können.
Aus Sicht von Karin Siebeck ist es sinnvoller, wenn es neben der Stadt noch andere Player auf dem Wohnungsmarkt gibt. Von kleinen Eigentümern über große Entwickler bis hin zu Genossenschaften. Bei einer Genossenschaft in Altona hat auch Jessica jetzt letztendlich eine kleine Wohnung für sich und ihren Sohn gefunden. Mit Hilfe des Wohnberechtigungsscheins. Jessica fühlt sich extrem erleichtert, sagt sie.
Also eine Wohnung ist halt, also das ist mein Dach über dem Kopf. Da ist es warm und trocken. Im Idealfall fühle ich mich da sicher und geborgen. Und dementsprechend ist eine Wohnung halt super, super wichtig.
Eigentlich will die Stadt Hamburg pro Jahr 10.000 neue Wohnungen genehmigen. In der Annahme, dass diese dann auch größtenteils gebaut werden. Bis September dieses Jahres haben die Bezirke aber nur rund 3.700 Wohnungen genehmigt. Denn vielen Wohnungsunternehmen scheint die Lust am Bauen vergangen zu sein und sie haben erst gar keine Bauanträge gestellt. Ich habe deshalb beim Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen angerufen. Der Verband vertritt dem eigenen Selbstverständnis nach ausschließlich sozial orientierte Wohnungsunternehmen. Ihr Verbandsdirektor Andreas Breitner.
Die Lage ist katastrophal. Es ist wirklich ein sehr krisenhaftes Szenario gerade. Da kumulieren mehrere Dinge miteinander. Das sind die extrem steigenden Baukosten. Das ist der Fachkräftemangel auf dem Bau. Das ist durch verschiedene internationale Krisen ausgelöste Lieferkettenprobleme. Das heißt, wir kriegen das Material schwer oder nicht rechtzeitig an die Baustelle. Ja, und das Gravierendste ist wohl die Zinsentwicklung. Das heißt, wir haben eine Vervierfachung des Zinses und das heißt dann auch, dass von 4 Projekten 3 wegfallen.
Da die einzelnen Bauprojekte in der Regel einige Jahre Vorlauf haben, würden die, die schon vor längerer Zeit geplant wurden, auch zu Ende gebaut. Aber
neue Projekte, die man jetzt quasi plant, wo man möglicherweise auch schon eine Baugenehmigung beantragt hat, die werden im Moment nicht in Angriff genommen, sodass wir diesen Effekt, den wir jetzt beklagen, dass es zu wenig Neubau gibt, wahrscheinlich erst im nächsten und übernächsten Jahr und in den Folgejahren spüren werden.
Eines der Mitglieder des Verbands Norddeutscher Wohnungsunternehmen, das gerade noch eine große Baustelle in Hamburg hat, ist der Altonaer Bau- und Sparverein, die Altobar. Die Altobar baut momentan auf dem Areal der sogenannten Kolbenhöfe im Stadtteil Ottensen. Auf dem ehemaligen Industriegelände entsteht ein Mix aus Gewerbeflächen und Wohnungen. Hinter den für Hamburg typischen rötlichen Backsteinfassaden. Zwischen Baggern, Sandhaufen und Baukränen treffe ich Burkhard Pavels. Der Vorstandsvorsitzende der Altober Genossenschaft zeigt mir das Gelände. Überall sind noch Bauarbeiter und Handwerker unterwegs.
Es ist ein Riesengelände. Wie viele Wohnungen stehen wir denn, wenn es fertig ist?
Also es gelingt uns hier über 200 Wohnungen, Genossenschaftswohnungen zu bauen. Und das ist unheimlich attraktiv für unsere Mitglieder, weil dieses Gebiet extrem nachgefragt ist. Aber hier sieht man wirklich auch toll die Kombination von Wohnen und gewerblicher Nutzung. Wir selber haben hier übrigens im Erdgeschoss auch gewerbliche Nutzung, aber eher eine Ausnahme. Unser Ziel ist immer die Schaffung von Wohnraum. Und was hier nebenan entsteht, ist noch die Musikschule, ein Konservatorium mit einem Konzertsaal. Das wird schon eine spannende Mischung. Also das ist schon ein tolles Gelände, muss ich sagen.
Ja, also ich sehe hier die Frauenarztpraxis. Was ist hier also neben der Kita, an der wir schon vorbeigelaufen sind? Was gibt es hier noch so für Gewerbe?
Naja, da drüben ist eine Kfz-Werkstatt, Motorradwerkstatt, eben Kulturangebot wird hier entstehen. Und was sich hier auch Gastronomie möglicherweise entwickelt, das kann man teilweise noch gar nicht vorhersagen. Aber es ist eine bunte Mischung aus Handwerk, Kultur, Dienstleistern, Ärzten. Schon spannend.
Ja, ich finde, es sieht richtig schick aus. Das Erste, was ich dachte, als ich vorhin aus dem Bus ausgestiegen bin, ist, dass es doch so richtig klassisch Hamburg ist, ne? Von der Optik, sage ich mal.
Ja, das ist hier natürlich auch kein Zufall. Das ergibt sich auch aus der stadtplanerischen Kubatur, der Struktur. Das wollte man erhalten, auch diesen industriellen Charme. Das ist hier auch ganz gut gelungen. Aber es hat auch seinen Herstellungspreis. Und das ist eben etwas, wo man in die Diskussion gehen muss, ob wir, wenn wir weiterhin viele Wohnungen schaffen wollen, ob wir uns das auf diesem Niveau noch erlauben können oder ob wir nicht irgendwo Abstriche machen müssen.
Womit wir beim Thema wären: die gestiegenen Baukosten. Der erste Bauabschnitt der Kolbenhöfe der Altobahn mit 130 Wohnungen wird schon in absehbarer Zeit komplett fertig sein. Hier hätten sie noch mit einer optimalen Finanzierung durch Banken und Förderbanken bauen können, sagt Burkhard Pavels.
Der zweite Teil, der hier noch ansteht, auf diesem Gelände 60 Wohnungen, da müssen wir jetzt knobeln. Wie kriegen wir es finanziert? Die Rahmenbedingungen sind deutlich schlechter. Die Baupreise enorm gestiegen. Müssen wir gucken, welche Materialien und welche Konzepte können wir uns noch erlauben, damit es wirtschaftlich herstellbar ist.
Wenn Sie die Baukosten nicht senken würden, müssten Sie Mieten von 20 Euro den Quadratmeter nehmen, um rentabel wirtschaften zu können, sagt Burkhard Pavels. Da das für die Genossenschaften keine Option sei, müssen die Baukosten also gesenkt werden. Andreas Breitner vom Verband der Norddeutschen Wohnungsunternehmen sieht das genauso. Und er hat auch Ideen, wie die Kosten gesenkt werden könnten.
Also wir zum Beispiel würden gerne günstiger bauen. Das heißt, wir brauchen schnellere Baugenehmigungsverfahren. Wir brauchen geringere Standards. Also wir bauen in Deutschland ja sehr, sehr hohen Standards. Und das kann anders werden. Guckt man ins europäische Ausland, sieht man, dass man mit dünneren Decken und dünneren Wänden auch gute Häuser bauen kann. Und dann das serielle Bauen. Also wir müssen auch standardisierter fertigen dürfen. Wenn ein Gebäude in der Straße A einem Gebäude in der Straße B, die aber Kilometer entfernt ist, ähnelt, dann wird der Stadt kein baukultureller Schaden zugefügt. Wir haben erfolgsversprechende Modelle für das serielle Bauen in der Schublade. Wir können sie nur nicht rausholen, weil sie im Moment nicht gewollt sind. Da könnten wir aber richtig Baukosten sparen und dann geht die ganze Rechnung vielleicht wieder auf.
Burkhard Pavels von der Altobar findet, dass die Stadt Hamburg grundsätzlich ein gutes Förderprogramm für Wohnungsneubau hat. Trotzdem hofft er, dass die Behörden in Zukunft auch schlichtere Bauvorhaben genehmigen. Denn so wie die Dinge liegen, wundert es ihn, dass überhaupt noch gebaut wird.
Ich glaube, dass der Tiefpunkt noch lange nicht erreicht ist. Es wird im Neubau in Richtung Null gehen.
Thema Wohnungsnot in Hamburg. Finden Sie das überhaupt eine gerechtfertigte Formulierung?
Nein, wenn Sie in der Wohnungswirtschaft ausgebildet sind, dann haben Sie mit Wohnungsnot eine ganz andere Assoziation. Wohnungsnot bedeutet wirklich Zwangsanweisung, Punktesystem, Doppelbelegung von Räumen und Wohnfläche. Wir haben keine Wohnungsnot, wir haben eine Wohnungsmangellage in einzelnen Bereichen. Auch in Hamburg gibt es durchaus deutlich unterschiedliche Nachfragesituationen.
Trotz dieser trüben Aussichten habe ich Burkhard Pavels noch nach Tipps für die Wohnungssuche gefragt. Als Genossenschaftsvorsitzender sollte er ja am besten wissen, wie man an eine Wohnung kommt.
Was muss eine Familie machen, um eine angemessene Wohnung zu finden? Also sich bei den Genossenschaften nicht nur einer melden. Übrigens auch das städtische Unternehmen ist ein tolles Unternehmen mit fairen Mieten. Und man darf sich nicht auf einen Stadtteil konzentrieren, muss da flexibel sein.
Wenn es nach der Stadt Hamburg geht, dann sollten auch Unternehmen Wohnungen bauen. Und zwar für ihre eigenen Beschäftigten. Was in den 80ern noch relativ verbreitet war, könnte also wieder in Mode kommen. In Hamburg vermietet zurzeit unter anderem das Uniklinikum Wohnungen an seine Auszubildenden. Und auch die Sparkasse will im nächsten Sommer ein Wohnheim für ihre Nachwuchskräfte einweihen. Die Inhaberfamilie des Hamburger Unternehmens Butnikowski wiederum hat ihre Werkswohnung bereits fertiggestellt. Und ich kann mir jetzt eine dieser Wohnungen im Stadtteil Wandsbek anschauen. Für alle Nicht-Hamburger, Butnikowski, kurz Butni, ist eine Drogeriemarktkette. Zu Butni gehören fast 200 Filialen und die meisten davon sind in Hamburg.
Alles klar, ich komme.
Luise, die eigentlich anders heißt, ist eine der ersten Mieterinnen, die vor knapp 2 Jahren in eine der Butni-Wohnungen eingezogen ist.
Hallo.
Wir sitzen zusammen an ihrem Küchentisch. Von da aus schaut man direkt auf die große helle Couch im offenen Wohnzimmer. Es ist sehr gemütlich, auch weil Luise Lichterketten angeknipst hat. Dass Butni auch Wohnungen vermietet, hat Luise auf der Arbeit erfahren. Sie arbeitet nämlich in einer Butni-Filiale ganz in der Nähe.
Also es hat damals ein Rundschreiben gegeben in den Filialen intern, wo es dann eben hieß, die Wohnungen werden gebaut. Und die eben Wohnungen suchen, weil es halt immer gerade so Not am Mann war mit den Wohnungen, die können sich daraufhin gerne bewerben.
Insgesamt 45 Wohnungen hat Butni in einem L-förmigen Mehrfamilienhaus mit 3 Hauseingängen gebaut. Helle Klinkerfassade, große Fenster, große Balkone, Tiefgarage. Nebendran der kleine Mühlenteichpark. Alle 45 Wohnungen sind Sozialwohnungen. Hier darf also auch nur einziehen, wer einen Wohnberechtigungsschein hat. Ein Single-Haushalt darf dafür im Jahr maximal 28.500 brutto verdienen. Luise wohnt in einer 2-Zimmer-Wohnung mit moderner Einbauküche. Für ihre knapp 50 Quadratmeter zahlt sie 530 Euro warm. Sie erinnert sich noch sehr gut an ihren Einzug vor 2 Jahren in die nagelneue Wohnung.
Was war das denn für ein Gefühl, das quasi fertig zu sehen?
Das war richtig schön. So eine schöne Neubauwohnung und wirklich, also es war wirklich, wirklich schön. Ja.
Was magst du am meisten hier?
Was mache ich am meisten hier? Alles eigentlich. Der Balkon ist schön groß. Meine Küche mag ich. Die Fußbodenheizung, großer Keller, Aufzug. Ich mag eigentlich alles. Wirklich. Auch die Optik, auch von außen sowie innen, finde ich alles richtig schön.
Direkt neben dem Wohnhaus steht, farblich und architektonisch ähnlich gebaut, die Firmenzentrale von Butni. Der Inhaberfamilie von Butni sei es wichtig gewesen, ihren Beschäftigten schöne Wohnungen anzubieten, hat mir Markus Jung in einem Videoanruf erzählt. Er hat für die Butni-Inhaber den Bauprozess begleitet.
Also ist kein Geheimnis, dass es insgesamt im fidelisierten Einzelhandel nicht die Top-Gehälter zu verdienen sind. Und diese Einkommensverhältnisse, die können wir auf diese Weise ein Stück weit unterstützen und damit eben den Wettbewerbsvorteil in echten Mehrwert für alle Beteiligten umsetzen. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Und das trägt ja auch viel zum sozialen Gefüge bei. Das dürfen wir auch nicht ganz vergessen. Und wir haben ganz bewusst auch dieses Gebäude in einem für den öffentlich geförderten Wohnungsbau auffällig guten Standard gebaut. Also das sind wirklich echte Qualitätswohnungen, die wir hier haben, die sehr gut ausgestattet sind. Das ist keine Selbstverständlichkeit, war uns aber eben sehr, sehr wichtig.
Die Inhaberfamilie von Butni erhofft sich, durch die Wohnung bereits angestellte Mitarbeiter bei Butni zu halten und außerdem neue Beschäftigte fürs Unternehmen zu gewinnen.
Das ist etwas, was, glaube ich, heute als Wettbewerbsvorteil nicht zu unterschätzen ist. Ja. Also, dass sie neben den klassischen Faktoren eben auch Wohnraum anbieten kann. Also von daher ist dieses Modell der Werkswohnungen etwas, was aus unserer Sicht viel stärker auch noch im Kommen sein wird in den nächsten Jahren. Ich glaube, es entdecken jetzt viele Firmen für sich, dass das ein Standortvorteil ist und dann eben auch ja, ein Wettbewerbsvorteil im Kampf um die Menschen, die für eine Firma arbeiten.
Unter den Butni-Beschäftigten gab es mehr Interessenten als Wohnungen. Luise findet es in jedem Fall großartig, dass das Unternehmen neben einem festen Job auch bezahlbaren Wohnraum anbietet.
Ich habe zum Beispiel auch gerade eine Kollegin, die auch verzweifelt eine Wohnung sucht. Der hatte ich das auch gesagt und die war da auch total begeistert von. Und ich schwärme auch immer von den Wohnungen, weil es einfach schön ist.
Herr Jung meinte, dass die meisten, die hier wohnen, so ein bisschen aus der Budni-Sphäre sind, also zum Beispiel früher hier bei Budni gearbeitet haben und jetzt in Rente sind. Merkt man das ein bisschen bei den Nachbarn?
Ja, tatsächlich. Also es ist eigentlich wie so ein Budni-Wohnheim jetzt so ein bisschen hier. Auch gerade jetzt bei mir hier im Haus, auch die Nachbarin drüben, mit der ich sehr gut bin. Also das, jeder hat irgendwie irgendwas mit Budni zu tun. Das ist schon cool, ja. Irgendwie alles Kollegen.
Fast 90% der Mieter haben einen Bezug zu Budni. Die übrigen 10% sind hier eingezogen, weil bei Sozialwohnungen die Vergaberichtlinien der Stadt beachtet werden müssen. Beispielsweise dürfen an Singles nur Wohnungen bis maximal 50 Quadratmeter Fläche vergeben werden. Und da es unter den Budni-Beschäftigten nicht für alle Wohnungen passende Bewerber gab, wohnen deshalb quasi auch Externe hier. Die Budni-Arbeitsverträge und die Mietverträge sind übrigens nicht miteinander verknüpft. Wer bei Budni kündigt, behält also trotzdem seine Wohnung.
Man weiß ja nie, es kann immer mal irgendwie was passieren, krankheitstechnisch, man kann den Job vielleicht nicht mehr antreten oder. Da wäre es dann schwierig gewesen und hätte ich auch sehr schade gefunden.
Laut Markus Jung gibt es momentan bei Budni keine Pläne, weitere Werkswohnungen zu bauen. Falls Sie nochmal ein passendes Grundstück in der Nähe Ihrer Filialen finden und die sonstigen Rahmenbedingungen passen, sei es aber denkbar. Denn die Zusammenarbeit mit der Stadt, dem zuständigen Bezirk sowie der Hamburgischen Investitions- und Förderbank sei wirklich hervorragend gelaufen.
Da können wir nur Gutes berichten, auch jeden nur ermuntern, sich dem Ganzen zu widmen. Also der politische Wille in Hamburg ist da eben auch dann operativ spürbar in dieser Zusammenarbeit. Da merkt man auch, dass da ein Wille da ist.
Neubauprojekte in Hamburg scheitern mitunter auch schlicht an fehlenden freien Grundstücken, gerade in den innerstädtischen Bezirken. Deshalb gibt es die Idee, leerstehende Gewerbeflächen in Wohnraum umzuwandeln. Ein solches Projekt ist auch der Gröninger Hof. Die Mitglieder der gleichnamigen Genossenschaft wollen mitten in der Hamburger Innenstadt aus einem heruntergekommenen Parkhaus ein schickes Wohngebäude mit 70 Wohnungen und Dachgarten machen. Björge Köhler ist Vorsitzender der Genossenschaft. Ihn treffe ich vor der alten Kfz-Werkstatt im Erdgeschoss des Parkhauses.
Wir sind mitten in der Hamburger Altstadt. Und in Hamburg sieht man immer nicht so viel von der Altstadt, weil Hamburg einfach sehr stark umgebaut wurde nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wir hier sehr viel auch so Nachkriegsarchitektur haben. Aber wir sind nicht weit weg vom Leifle zum Beispiel, wo der erste Hafen nachgewiesen wurde. Und nah an der Ost-West-Straße, das ist die große Schneise, die einmal durch die Stadt schneidet. Ja, mitten in der City eigentlich.
Gemeinsam machen wir uns auf den Weg hoch aufs Dach. Ein Flachdach mit einer spektakulären Aussicht. Von hier oben kann man sowohl den berühmten Hamburger Michel als auch die Katharinenkirche sehen. Und sogar einen Zipfel der Elbphilharmonie.
Das Dach wird eigentlich der schönste Raum später. Das Dach wird eigentlich so ein Gemeinschaftsort für alle, die hier wohnen, für alle, die hier arbeiten, mit Möglichkeiten zu gärtnern, mit Kinderspielflächen, aber auch der Möglichkeit, einfach Wäsche zu trocknen oder rumzuwerkeln oder so.
Noch sieht das Dach ziemlich unspektakulär aus. Auf dem Asphalt sind noch die durchnummerierten Parkbuchten eingezeichnet. Die Genossenschaft hat ihren Bauantrag aber schon eingereicht und vor kurzem vom Bezirk einen positiven Bauvorbescheid bekommen. Wenn alles läuft wie geplant, können die Baumaßnahmen im nächsten Jahr beginnen. Allerdings kann das Parkhaus nicht einfach umgebaut, vielmehr muss der überirdische Teil abgerissen werden.
Ja, wir haben Stück für Stück herausgefunden, dass der Beton leider doch nicht in so gutem Zustand ist, wie wir das ursprünglich erhofft hatten. und können leider deswegen von der oberirdischen Bausubstanz fast nichts erhalten. Was aber bestehen bleibt, ist eben das Untergeschoss und die Fundamente. Und da reden wir dann auch über ja so um und bei 700 Kubikmeter Beton. Also das ist durchaus eine Masse. Und es ist durchaus auch ein Beitrag zum Ressourcenschutz. Wir sind hier im quasi im ursprünglichen Hafengebiet. Man hat hier so einen sehr feuchten, nassen Boden. Das heißt, wir haben sehr tiefe Pfähle. Und wenn wir das jetzt komplett abtragen würden, müsste man das alles neu errichten. Das können wir nutzen. Es wird aber leider so sein, dass man das am neuen Haus kaum noch ablesen kann. Also es wird nicht so sichtbar sein, dass das hier mal ein Parkhaus war und dass hier vorher mal was ganz anderes stand.
Eine Untersuchung hatte gezeigt, dass Streusalze, die in vergangenen Wintern im Parkhaus verteilt wurden, den Beton und die darunterliegende Stahlstruktur irreparabel beschädigt haben.
Eine andere große Herausforderung ist auf jeden Fall das Baurecht. Das ist auch ein Thema, dass so eine Umnutzung, ein Parkhaus einfach so jetzt zu einem Wohnhaus mit irgendwie Gewerbeanteil zu machen, ist auch nicht so einfach, wie man sich das auf den ersten Blick vorstellt. Es gibt da Bebauungspläne, die teilweise erstmal was anderes voraussetzen. Da ist aber zum Glück auch auf der gesetzlichen Ebene inzwischen was passiert. Ich glaube, da muss man aber schon noch mal ran, um solche Projekte auch einfacher möglich zu machen. Und dann sind es aber auch Themen im Bestand. Also wir haben zum Beispiel im Parkhaus eine sehr, sehr niedrige Deckenhöhe, die es dann sehr schwierig macht, da Wohnungen reinzubauen. Man hat natürlich, das sieht man hier sofort, eine wahnsinnige Bautiefe. Das ist auch ein Thema für alte Kaufhäuser, für alte Büroimmobilien, wo man immer wieder auch Grundrisszuschnitte hat, die erstmal für so eine Umnutzung schwierig sind. Aber das macht es auf eine Art auch spannend. Also ich glaube nicht, dass wir den Entwurf bekommen hätten im Architekturwettbewerb, den wir haben, wenn wir einfach gesagt hätten, das ist ein schlichter Neubau. Da fängt man nämlich in dem Moment genau an, drüber nachzudenken, wie können Grundrisstypen darauf reagieren, wie kann eine Wohnung vielleicht auch mal anders geschnitten sein, um genau mit so einem Bestand umzugehen.
Obwohl Bestandsbauten Mängel aufweisen können, sieht der Hamburger Architekt Carsten Venus in der Umwandlung von Gewerbeimmobilien in Wohnraum ein großes Potenzial.
Wir haben ja nicht nur eine sehr hohe Wohnungsnachfrage, sondern wir haben gleichzeitig, befinden wir uns in der sogenannten Bauwende, wie wir Architekten sagen. Das heißt, wir haben uns als Gesellschaft vorgenommen, absehbar einen sogenannten klimaneutralen Bestand zu haben.
Das funktioniere nur, wenn Gebäude energetisch saniert würden.
Aufgrund dieser Entwicklung werden wir in Zukunft jede Menge gewerblich genutzte Gebäude haben, die, wie man so schön sagt, nicht mehr marktgängig sind für den Gewerbeimmobilienmarkt. Und insofern glauben wir, dass dort das Potenzial eher noch steigen wird für die Umnutzung in Wohnen.
Technisch sei vieles möglich beim Umbau von Gewerbeimmobilien, sagt Carsten Venus. Alte Kontorhäuser, Kaufhäuser, Produktionsanlagen und sogar eine Kirche seien bereits im Wohnraum umgewandelt worden.
Also sie haben eine große Tragstruktur, weil Büro- und Gewerberäume brauchen viel freie Fläche. Wir haben robuste Gebäude, weil die sehr viele Lasten aufnehmen müssen. Und oft gerade in den Zentrumslagen haben wir gewerblich genutzte Gebäude mit Tiefgaragen. Also von der Grundtypologie alles fantastisch.
Grundsätzlich müsse bei jedem Gebäude aber individuell abgewogen werden, ob eine Umnutzung sinnhaft sei. Der Umbau sei aufwendig, da Wohnhäuser beispielsweise mehr Treppenhäuser und eine bessere Belichtung bräuchten. Im Gröninger Hofparkhaus merkt man das vor allem in den unteren Etagen, wie mir Pjörge Köhler zeigt. Wir stehen im Halbdunkel unter der weiß gestrichenen Betonkassettendecke mitten auf dem alten Parkdeck.
Hier ist super düster. Das ist halt auch das mit der großen Bautiefe, was ich meinte. Und das ist auch dann das Entwurfskonzept eigentlich, dass in diesen tiefen Baukörper in der Mitte ein langer Innenhof reingeschnitten wird. Und dann hat man ein vorderes Haus und ein hinteres Haus, die beide jeweils durch den Innenhof belichtet werden.
Neben den baulichen Gegebenheiten ist für die Genossenschaft vor allem die Finanzierung des Projekts eine Herausforderung.
Weil wir einfach kein Startkapital im Rücken haben und wirklich erstmal die Genossenschaft aufbauen müssen. Wir brauchen überhaupt erstmal Mitglieder und Kapital, damit wir loslegen können und damit wir so ein großes Projekt auch wuppen können.
Die Mitglieder rechnen mit Baukosten von insgesamt rund 34 Millionen Euro. Finanziert werden die Kosten sowohl durch die 400 Genossenschaftsmitglieder als auch durch soziale Träger. Und auch die Stadt Hamburg bezuschusst das Projekt mit 900.000 Euro. Trotzdem fehlen aktuell noch 3 Millionen. Die allseits gestiegenen Baukosten machen sich auch hier bemerkbar. Ein weiteres Problem beim Umbau ist das geltende Baurecht, sagt Pjörge Köhler.
Unser Baurecht ist einfach extrem auf Neubau fokussiert und diese ganzen Richtlinien, zum Beispiel diese Raumhöhe, sind so Dinge, die sind dann im Bestand manchmal nicht zu erreichen, weil man einfach einen Bestand hat, der das nicht hergibt. Und bisher tickt unsere Bauordnung so, dass man in dem Moment, wo man nennenswert umbaut, alle Kriterien des Neubaus erfüllen muss. Und das ist ein großes Problem.
Hier müsse nachgebessert werden. Hamburg reformiert jetzt auch die Bauordnung, damit es in Zukunft leichter ist, bestehende Gebäude umzubauen. Allein durch die Umnutzung von Gewerbeimmobilien wird sich die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnen aber ohnehin nicht abdecken lassen, warnt Architekt Carsten Venus.
In Deutschland kann man sagen, werden circa pro Jahr 5000 Wohnungen durch Umwandlung von Büro in Wohnen erstellt. Also wir sind weit weg davon, dass das statistisch irgendwie den Wohnungsdruck abmindern kann.
In Hamburgs Innenstadt gibt es außerdem zurzeit kaum leerstehende Gewerbeimmobilien, die überhaupt umgebaut werden könnten. Wenn das aber gelänge, trage es auf jeden Fall dazu bei, das betreffende Viertel zu beleben. So erträumt sich das auch die Genossenschaft Grüninger Hof. Björge Köhler und ich stehen inzwischen wieder im Erdgeschoss des Parkhauses. Noch sind hier das Kassenhäuschen und die zwei Fahrspuren zur Ein- und Ausfahrt in das Gebäude. Wenn das Parkhaus aber endlich ein Wohnhaus ist, soll das Erdgeschoss ein offener Ort für das Viertel sein.
Also der Gröninger Hof soll vor allem erstmal so ein aktiver Baustein sein. Also wir haben da auch Räume vorgesehen, in denen mal ein Kurs stattfinden kann oder ein Nachbarschaftstreffen oder mal eine Ausstellung. Ja, dieses Thema der Hamburger Innenstadt, dass es dann eben doch oft sehr tot ist. Und da wollen wir eigentlich gerne ein Angebot machen.
Und das war unser Wochenendjournal. Zu knapp, zu teuer, zu schlecht. Wohnungsfrust in Hamburg. Am Mikrofon verabschiedet sich Magdalena Neubig. Danke fürs Zuhören.